Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Kärntner Wahlkampf, wie er schon lange nicht mehr getönt hat.
Ja, also die erfreulichste Erkenntnis ist die Tatsache, der Volksgruppenstreit in Kärnten ist Geschichte.
Die Reportage aus Österreich. Die Reform der Altersvorsorge provoziert Misstöne bei der SP.
Das kommt mir ein bisschen vor wie ein Orchestergraben, in dem noch alle daran sind, ihre Instrumente zu stimmen.
Meint Bundesrat Alain Berset. Und roter Teppich für die Russen. Bulgarien hofiert die reichen Investoren. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Das Klima im Steuerstreit mit den USA ist frostig. Das sagte Evelyn Wittmer-Schlumpf in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Der Grund sei ein Wechsel in der Verhandlungsführung auf amerikanischer Seite. Der Ton und auch die Forderungen hätten sich geändert. Nun versuche man unter den neuen Voraussetzungen zu einer Lösung zu kommen, so Wittmer-Schlumpf.
Aus heutiger Optik kann man sagen, auch die Amerikaner haben das Interesse daran, eine Regelung zu finden, wo man nicht alle halbes Jahr wieder die gleichen Fragen sich stellt und die gleichen Konflikte auch hat. Aber sie haben noch nicht die Vorstellung, die wir haben von der Lösung oder nicht in allen Teilen. Und wir sind jetzt da wirklich noch am intensiv diskutieren.
Konkret setzt Finanzministerin Wittmer-Schlumpf weiter auf eine Globallösung für alle rund 300 Schweizer Banken. Die SP Schweiz sagt Nein zur Asylgesetzrevision, die am 9. Juni an die Urne kommt. Das haben die Delegierten in Solothurn entschieden mit 170 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung. Ebenfalls klar Nein sagen die SP-Delegierten zur Initiative der SVP über eine Volkswahl des Bundesrats, die auch im Juni zur Abstimmung kommt. Außerdem haben die Delegierten beschlossen, die geplante Volksinitiative des Gewerkschaftsbunds AHV Plus zu unterstützen. Diese Initiative fordert, dass AHV-Renten um 10% erhöht werden. Ein Komitee von Politikern aus CVP, der SP, der Grünen und der Piratenpartei fordert die Bundesbehörden auf, aus dem Land geflohene Syrer in der Schweiz als Flüchtlinge anzuerkennen. Das Komitee bezieht sich auf den Fall einer syrischen Frau, die sich im Kanton Wallis in Ausschaffungshaft befindet. Ihr Asylgesuch sei abgelehnt worden, die Frau solle jetzt nach Italien gebracht werden. Die iranische Führung hat bekräftigt, dass sie weiterhin den syrischen Machthaber Assad unterstützen werde. An einer Medienkonferenz in Teheran sagte der iranische Außenminister Salehi, Syrien habe einen legitimen Präsidenten und eine legitime Regierung. Solange das syrische Volk nichts anderes wähle, werde diese Unterstützung andauern. Salehi sprach sich jedoch auch für Verhandlungen der syrischen Führung mit der Opposition aus. In Ägypten sind Sicherheitskräfte und Demonstranten erneut aneinander geraten. Es gab mindestens ein Todesopfer. In der Hafenstadt Port Said setzten Demonstranten ein Kommissariat der Polizei in Brand. Laut dem Innenministerium wurden auch Polizeifahrzeuge angegriffen, die Häftlinge zu einem Gericht transportieren sollten. In der im Nildelta gelegenen Stadt Mansoura ist bei gewalttätigen Protesten ein Zivilist ums Leben gekommen. Er sei von einem Transportfahrzeug der Polizei überfahren worden, melden lokale Medien. Zudem habe es sowohl unter den Demonstranten wie auch den Sicherheitskräften Verletzte gegeben. Seit Jahresbeginn dürfen US-Bürger keine russischen Kinder mehr adoptieren. So will es die russische Regierung. Und sie erhält offenbar Unterstützung aus der Bevölkerung. Am Nachmittag gingen in Moskau Tausende auf die Straße, um ihre Solidarität mit der Regierung zu bekunden. Redner forderten, Kinderschutz müsse zur neuen nationalen Aufgabe erhoben werden. Beobachter sprachen von einer anti-amerikanischen Kundgebung. Laut Medienberichten sollen zahlreiche Demonstranten gekauft worden sein. Zum Sport mit Uli Reist.
Lara Gut fehlten 24 Hundertstelsekunden, sie wurde schließlich Vierte. Der Sieg ging an die Slowenin Tina Maze. Es ist ihr 9. Saisonsieg und der erste in der Abfahrt, ihrer eigentlich schwächsten Disziplin. Damit hat sie 7 Rennen vor Schluss der Saison bereits über 2000 Weltcup-Punkte geholt, so viele wie noch nie jemand vor ihr. Zweite wurde heute die Amerikanerin Lauren Ross, dritte Maria Höfl-Riesch aus Deutschland. Die Schweizer Männer waren bei ihrer Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen deutlich weiter weg von der Spitze. Bester Schweizer Patrick Küng auf Platz 12. Der Sieg ging an den Franzosen Adrien Theo, zweiter wurde der Norweger Axel Svindal, dritter der Österreicher Klaus Kröll. Die Norwegerin Marit Björgen ist der klare Star der Ski-Nordisch-WM im Val di Fiemme. Sie gewann auch das Langlaufrennen über 30 Kilometer und holte sich die 4. Goldmedaille an diesen Weltmeisterschaften. Beim Teamspringen schnitten die Schweizer erwartet schlecht ab. Als 10. nach dem ersten Durchgang dürfen sie zum 2. nicht mehr antreten.
Das Wetter: morgen Sonntag liegt Hochnebel bis rund 1200 Meter. Am Nachmittag löst sich der Nebel vielerorts auf. In den Bergen und im Süden ist es sonnig. Die Temperatur im Nebel um 3, in der Sonne 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die Rückkehr des Kärntner Landfriedens, das Quadlibet der Sozialdemokraten, die Unruhen in Bangladesch, die bedrohten Elefanten in Afrika und Russen in Bulgarien.
Russians feel at home here and it's also our culture and language which they can very easily understand.
Willkommen zu Hause. Korruption, Steuern oder Sozialpolitik, das sind die Themen im Kärntner Wahlkampf. Und das ist, so paradox es tönt, eine Überraschung. Denn Kärntens Freiheitliche haben es über die Jahre verstanden, immer wenn es eng wurde, die nationalistische Karte zu spielen, statt die realen Probleme anzupacken. Deutschkärntner gegen die slowenischsprachige Minderheit, nein zu zweisprachigen Ortstafeln oder zur zweiten Amtssprache. Jetzt sind solche Themen erstmals seit Jahrzehnten aus dem Wahlkampf verschwunden. Joe Schelbert.
Wahlkampfabschluss der Kärntner Freiheitlichen in Klagenfurt.
Hier ist er, unser Landeshauptmann Gerhard Dörfler.
Ja, liebe Freunde, ich darf euch alle herzlich begrüßen.
Gerhard Dörfler, der Landeshauptmann, preist sich selbst in den höchsten Tönen, greift politische Gegner an. Aber anders als noch all die Jahrzehnte zuvor wird die slowenische Minderheit nicht verunglimpft, ja, ist nicht einmal Thema.
Wir machen mit allen Politik.
Zur Erleichterung der Minderheit selbst, wie Marian Sturm, Präsident des Zentralverbands der Kärntner Slowenen, ausführt.
Wir sind zurückgekehrt zur Normalität. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich habe natürlich auch viele Wahlkämpfe erlebt, wo diese emotionalisierten Fragen in den Vordergrund gespült worden sind. Und das ist positiv.
Es ist das Ende einer unseligen Geschichte mit nächtlichen Sprengstoffanschlägen auf zweisprachige Ortstafeln, jahrzehntelangem sich Anschweigen der beiden Volksgruppen und permanentem Wahlkampf in dieser Frage. Der einst um nationalistische Sprüche nie verlegene Landeshauptmann Dörfler hat diesen Landfrieden erreicht. Gegen Widerstand in den eigenen Reihen machte er Kompromisse, ließ in mehreren Gemeinden Südkärntens zweite Amtssprache und zweisprachige Ortstafeln zu und versprach, auch politisch nicht mehr die deutschnationale Karte zu spielen.
Das war für mich selbst mein größter politischer Auftrag, den ich mir gegeben habe, diese Befriedung im Land herbeizuführen. Und mir war es wichtig, in Kärnten dafür Sorge zu tragen, dass dieses Thema nie mehr missbraucht wird für irgendwelche politische Stimmungsmache.
Widerstand gibt es immer noch, allerdings nur am ganz rechten nationalistischen Rand. Der Kärntner Abwehrkämpferbund, der laut Landeshauptmann Dörfler noch immer Kriege von vorgestern führt, hat den Kampf noch nicht aufgegeben. Denn das sei nur der Anfang, meint der Abwehrkämpferbund Obmann Fritz Schretter, der noch immer eine slowenische Überfremdung Kärntens fürchtet.
Der heimatbewusste Kärntner, der unmittelbar betroffen ist, diesen Leuten stoßt er schon heute noch herauf. Wir haben ja jetzt in 24 Gemeinden zweisprachige Ortstafeln und wir haben jetzt in 16 Gemeinden auch Slowenisch als Amtssprache. Man gibt überall nach und erfüllt aus, was gefordert wird.
Doch andere, auch sehr bodenständige Vereinigungen wie der Kärntner Heimatdienst zeigen sich froh, dass die leidige Geschichte ein Ende gefunden hat, wie Josef Feldner, Heimatdienstobmann, zugibt. Er sei erleichtert, dass der Wahlkampf diesmal ohne dieses Thema auskam.
Ja, also die erfreulichste Erkenntnis ist die Tatsache, der Volksgruppenstreit in Kärnten ist Geschichte. ist Geschichte. Das Thema zweisprachige Ortstafeln ist nicht andiskutiert worden. Andere Fragen, die die Rechte der Kärntner Slowenen betreffen, sind nicht einmal andeutungsweise präsent gewesen.
Die Freiheitliche Partei, die schon wegen ihrer Korruptionsaffären unter Druck steht, wird das Ende des völkischen Streits in Kärnten Stimmen von rechts außen kosten. Die Umfragen sagen der Partei große Einbrüche voraus. Dennoch ist Landeshauptmann Gerhard Dörfler zuversichtlich, trotzdem weiterregieren zu können.
Mich interessieren keine Umfragen, mich interessieren Wahlen. Und wenn Sie heute sehen, wir haben großen Zulauf bei unseren Veranstaltungen. Und mir war es wichtig, in Kärnten aus der Geschichte heraus in die Zukunft zu gehen, dieses Problem zu lösen. Traurig sind ja nur Spießgesellen, die ja viel zu gut gelebt haben von diesem Konflikt über Jahre.
Tatsächlich haben in diesem Wahlkampf die eigentlichen Themen dominiert. Die Arbeitslosigkeit im Land, die Korruption oder die zerrütteten Landesfinanzen. Und als Harald Dobernik als Finanzminister in der Kritik einmal in einer Wahlrede davon sprach, dass die Slowenischsprachigen eigentlich keine richtigen Kärntner seien, wies ihn sein Parteikollege Landeshauptmann Dörfler in die Schranken. Immerhin.
Joe Schelbert aus Österreich. Die Reform der Altersvorsorge ist eines der schwierigsten Dossiers in Bundesbern. Sozialminister Alain Berset hat es angepackt und im November seine Vorschläge für eine umfassende Sanierung von AHV und Pensionskassen vorgelegt. Seither rumort es in seiner Partei. Viele Sozialdemokraten sind gar nicht einverstanden mit ihrem Bundesrat. Das hat sich auch an der SP-Delegiertenversammlung in Solothurn gezeigt. Salvador Attasoy.
Das Landhaus thront am Ufer der Aare bei Solothurn. Einst legten hier Schiffe an, entluden Wein und andere Waren. Das ist die Vergangenheit. Heute ging es um die Zukunft, um eine umstrittene Zukunft, denn was Alain Berset will, ist vielen Genossinnen und Genossen nicht geheuer. Berset will den Umwandlungssatz der beruflichen Vorsorge senken, er will das Alter für eine Frühpensionierung anheben oder das Rentenalter für Frauen von heute 64 auf 65 erhöhen. Nun kommen Forderungen und Korrekturen von allen Seiten. Das inspirierte Berset heute zu einem interessanten Vergleich aus der Welt der Musik.
Es kommt mir ein bisschen vor wie ein Orchestergraben, in dem noch alle daran sind, ihre Instrumente zu stimmen.
Die erste Geige in der Kritik-Symphonie, so viel ist klar, spielen die SP-Frauen.
Die SP-Frauen spielen da eben die Melodie, die die Reform klar mit der ökonomischen Gleichstellung der Geschlechter verknüpft.
Sprich, das Rentenalter für Frauen wird erst dann angehoben, sagt Barbara Berger, wenn Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Die SP Schweiz unterstützt diese Forderung, dies ist bekannt. Weniger klar war bisher die Haltung der Delegierten zur Forderung der Gewerkschaften, hier in den Worten von SGB-Chef Paul Rechsteiner.
Wenn wir aber wollen, dass sich in der Altersvorsorge für die Bevölkerung endlich wieder etwas Positives bewegt, dann können wir nicht auf das Bundeshaus warten.
Die Gewerkschaften werden selber aktiv. Sie lancieren eine Initiative. Darin fordern sie eine lineare Erhöhung der Renten um 10%. Bezahlt werden soll dies unter anderem mit einer möglichen Erbschaftssteuer. Mit der Unterschriftensammlung soll bereits im Frühling begonnen werden. Die Delegierten der SP haben heute einstimmig beschlossen, diese Initiative zu unterstützen. Bundesrat Alain Berset hört also gleich zwei laute Misstöne aus dem Orchestergraben seiner Partei. Doch das vermag den Innenminister nicht zu beunruhigen, im Gegenteil.
Wir haben sicher Differenzen, was die Finanzierung betrifft oder andere Punkte betrifft. Wir haben aber auch zwei Punkte, wo wir einig sind. Erster ist, Handlungsbedarf ist gegeben. Und zweiter Punkt ist, eine Reform muss sozial verträglich sein. Sie muss sozial auch gerecht sein für die gesamte Bevölkerung, weil es geht um die Kohäsion des Landes.
Trotzdem, die Reform dürfte es schwer haben, denn die Misstöne kommen bei weitem nicht nur von der SP, sondern auch aus allen anderen politischen Lagern. Der Gesamtbundesrat hat Alain Berset bis im Sommer Zeit gegeben, die Eckwerte seiner Reform auszuarbeiten. Die Vorlage soll dann Ende Jahr als Gesamtpaket in die Vernehmlassung gehen.
Straßenschlachten, mehr als 40 Tote, unzählige Verletzte, zerstörte Fahrzeuge. Bangladesch erlebt zurzeit die schlimmste Gewaltwelle seit Jahrzehnten. Die Ausschreitungen stehen im Zusammenhang mit der juristischen Aufarbeitung der Kriegsgräuel des Unabhängigkeitskrieges von 1971. Das Kriegsverbrechertribunal in Dhaka hat in den letzten Wochen die ersten Urteile gefällt. Das Todesurteil eines Islamisten spaltet das Land. Karin Wenger.
Die Kriegsverbrechen liegen mehr als 40 Jahre zurück, aber die Aufarbeitung spaltet Bangladesch wie einst in ein islamistisches und in ein säkulares Lager. So auch nach dem Urteil von Delawar Hossein Saidi, dem Vizepräsidenten der größten islamistischen Partei Bangladeschs. Ihn hat das Kriegsverbrechertribunal wegen Morden, Plünderungen, Brandstiftungen, Vergewaltigungen und Zwangsislamisierung am Donnerstag zum Tode verurteilt. Die Islamisten liefern sich seit der Urteilsverkündigung Straßenschlachten mit der Polizei. Unser Protest ist ein Protest für alle Muslime dieser Welt, rief ein Anführer in die Menge. Bangladesch ist dabei, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Bis 1971 gehörte das Land zu Pakistan. Dann brach es mit Hilfe von Indien in einem blutigen Unabhängigkeitskrieg von Pakistan los und wurde zu Bangladesch. Aber nicht alle wollten diese Unabhängigkeit. Zu ihnen gehörten die Parteimitglieder der Jamaat-e-Islami, die damals mit den Pakistanern kollaborierten und dabei schlimme Gräueltaten verübten. Sie wurden jahrzehntelang nicht für ihre Taten bestraft. Nun stehen den Islamisten Hunderttausende von säkularen Jugendlichen in Gegendemonstrationen gegenüber. Hängt die Mörder, tötet sie, fordern die Jugendlichen. Auf der Anklagebank sitzen 12 Personen, 9 davon gehören der islamistischen Oppositionspartei Jamaat-e-Islami an. Das Kriegsverbrechertribunal wurde von der regierenden Premierministerin Sheikh Hasina ins Leben gerufen. Die Islamisten sagen deshalb, das Gericht sei rein politisch motiviert. Im kommenden Jahr sollen Wahlen stattfinden. Bis dahin wolle die regierende Partei Awami League ihre politischen Opponenten per Kriegstribunal ausschalten. Für die Jamaat-e-Islami-Partei seien die Gerichtsurteile eine Überlebensfrage, erklärt Syed Haq, der Nachrichtenchef der Zeitung Daily Star in Dhaka, die gewaltsamen Straßenschlachten.
War crimes is the issue. The issue has become a matter of existence for the Jamaat-e-Islami because
es geht um Kriegsverbrechen, aber für die Jamaat-e-Islami geht es auch um die Existenz der Partei. Denn angeklagt ist die Führungsriege der Partei. Wenn sie die Urteile nicht abwenden kann, wird es die Partei schwierig haben zu überleben. Die Gewalt wird sich noch mehr auf die Straße verlagern. Den säkularen Jugendlichen, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, geht es nicht um Politik. Er kämpfe für die Identität seines Landes, sagt der 24-jährige Physikstudent und Blogger Maruf Rossul. Er ist im Internet und auf der Straße mit dabei.
In 1971 Jamaat-e-Islam carries a basic ideology and this ideology is against the liberation war of Bangladesh.
1971 kämpfte Jamaat-e-Islami gegen unsere Unabhängigkeit. Die Islamisten haben unzählige getötet und wurden nie dafür bestraft. Sie nannten die Freiheitskämpfer keine richtigen Muslime. Heute beschimpfen sie uns als Ungläubige. Aber wir Bangladeschi sind keine Islamisten. Unsere Identität ist moderat. Deshalb demonstriere ich. Ein Kampf zwischen Säkularen und Islamisten, ein Kampf um die Kultur in Bangladesch sei das, sagt auch der Journalist Syed Haq. Noch ist dieser Kulturkampf nicht entschieden. Noch warten 9 Angeklagte auf ihre Urteile.
Bulgarien braucht dringend Geld. Das ärmste Land der EU sucht verzweifelt nach Investoren und dafür ist ihm fast jedes Mittel recht. Wer mehr als eine 250.000 Euro im Land investiert, bekommt sogar den bulgarischen Pass. Das ist ein verlockendes Angebot für Vermögende aus Russland oder China oder den arabischen Staaten, denn die kommen so zu einem begehrten EU-Pass. Vor allem Russen dürften diese Chance packen. Sie kaufen im großen Stil Immobilien am Schwarzen Meer. Inzwischen sind dort die Küstengebiete weitgehend zubetoniert. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
The staff at Bulgarian Properties won't stop searching until they've found the right property for their clients.
Ein Werbevideo der Immobilienfirma Bulgarian Properties. Bulgarien wird als Land angepriesen, wo der Traum vom Eigenheim endlich wahr werden kann.
And it's exactly what this client was looking for.
Hunderte von Immobilien hat die Firma im Angebot, vom 30 Quadratmeter Apartment in einem Wohnsilo bis zur luxuriösen Villa. Was auffällt, die Preise sind sehr niedrig. So günstig wie nirgends sonst in Europa, sagt Polina Stojkova, die Managerin von Bulgarian Properties.
Bulgaria is now very attractive in terms of prices. The prices of properties here are the cheapest in Europe.
Das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis lockt hauptsächlich Käufer aus Russland an.
Bulgaria has been ranked as number one in their interest.
Bulgarien sei die Nummer 1 Destination für russische Immobilienkäufer, erklärt Frau Stojkova. Die Russen fühlen sich wohl in Bulgarien. Sie können ihre Sprache sprechen und werden verstanden. Die Tourismusindustrie geht auf ihre Bedürfnisse ein und bei der einheimischen Bevölkerung sind sie nicht ganz so unbeliebt wie im übrigen Osteuropa. Die Russen fühlten sich hier zu Hause.
So Russians feel at home here and it's also our culture and language which they can very easily understand.
Ein weiterer Vorteil, die lokalen Behörden empfangen russische Käufer mit offenen Armen. Wer in Bulgarien investieren will, dem wird der rote Teppich ausgerollt und neuerdings sogar der Pass ausgehändigt, wenn die Investition auch groß genug ist. Die starke russische Nachfrage hat zu einem enormen Bauboom geführt in den letzten Jahren. Die Schwarzmeerküste ist praktisch zugepflastert. Selbst Immobilienhändlerin Stojkova muss einräumen, dass nicht immer alles sorgfältig geplant worden ist.
Of course, it was a booming market and there was no time to plan everything carefully and
Wohnungen sind oft schon verkauft worden, bevor sie überhaupt existierten. Man hat Häuserblocks auf die grüne Wiese gestellt, wo es weit und breit keine Infrastruktur gab, weder Abwasseranschlüsse noch Strom noch öffentlichen Verkehr oder eine Müllabfuhr. Ja, es seien Fehler gemacht worden, gibt Polina Stojkova zu.
There are mistakes here, a lot of mistakes.
Viele Bauten wurden und werden immer noch illegal erstellt, teilweise sogar in Naturschutzgebieten. Das bringt den Umweltschützer Andrei Kovacev auf die Palme. Die korrupten Behörden, vor allem die Bürgermeister der Gemeinden, schauten einfach weg oder stellten für üppige Bestechungsgelder Baubewilligungen aus.
Obviously the mayors still are taking money from these construction projects directly in their own pockets.
Zwar existieren sehr wohl Umweltschutzgesetze und Bauauflagen, doch würden diese nicht im geringsten beachtet, meint Andrei Kovacev, ein Witz.
Of course, the bad implementation of environmental impact assessments. It's a joking. They are joking.
Die Investoren selber erstellten oder finanzierten die Umweltgutachten. Klar, dass diese immer zugunsten des Bauvorhabens ausfielen.
The experts who prepared the so-called reports are always paid by the investors and always their reports are positive.
Kovacev von der Umweltschutzorganisation Balkani Wildlife kritisiert das kurzfristige Profitdenken. Die Zerstörung der Natur sei nicht mehr rückgängig zu machen und das für ein Business, das keineswegs nachhaltig sei.
It's not only destroying environment, it's very low added value, economical value.
Die ökonomische Wertschöpfung aus dem Immobiliengeschäft sei extrem tief, so Kovacev. Im Umfeld von Apartmentblocks entstünden kaum Geschäfte oder Restaurants, weil die Ferienwohnungen auch nur selten belegt seien. Noch ist der Umweltschutzgedanke bei den meisten Bulgarinnen und Bulgaren nicht sehr ausgeprägt. Umweltsünden werden als Begleiterscheinungen des wirtschaftlichen Aufholprozesses hingenommen. Trotzdem stellt Andrei Kovacev einen langsamen Wandel hin zu mehr Sensibilität fest. Die Natur sei den Menschen im Grunde wichtig. Und allmählich begriffen sie, dass der Raubbau an ihr nicht unbeschränkt weitergehen könne. Diese Einsicht reift teilweise auch bei den Behörden, die gewisse Bauprojekte nicht mehr bewilligen. Kovacev weiß sogar von einem Fall zu berichten, wo bereits erstellte Bauten wegen einer gefälschten Umweltverträglichkeitsprüfung wieder abgerissen werden mussten.
There was one illegal construction started without environmental impact assessment, and now they started already to destroy it.
Solche harschen Urteile sind noch Einzelfälle, aber sie zeigen, dass die Bulgaren nicht bereit sind, ihr Land gänzlich dem schnöden Mammon zu opfern.
4 Millionen Elefanten lebten um 1900 in Afrika. Heute sind es bloß noch 600.000. Ihr Lebensraum wird immer kleiner und der illegale Elfenbeinhandel setzt den grauen Riesen zu. Die eigentliche Wurzel des Übels ist die Armut der Menschen, das sagen Forscher aus den Niederlanden und Kenia. Ihre neue Studie ist im Fachblatt Biological Conservation erschienen. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Den Elefanten in Afrika geht es dort am schlechtesten, wo auch die Menschen mit den schwierigsten Lebensbedingungen zu kämpfen haben. Wenn der Staatsapparat kollabiert, gekämpft wird oder die Korruption grassiert, geraten die Elefanten am stärksten unter Druck, sagt Fred de Boer von der Universität Wageningen.
Countries where the governmental apparatus has collapsed, where there have been wars, where corruption is rife, you would normally see that there has been a large decrease in elephant densities.
Im Kongo zum Beispiel, aber auch in Angola oder Ruanda, seien die Elefanten in der jüngeren Vergangenheit stark dezimiert worden. Seine Studie zeigt außerdem, dass Armut und ein schlechtes Bildungssystem die Länder kennzeichnen, in denen es die Elefanten besonders schwer haben. Wolle man die Tiere schützen, brauche es nicht in erster Linie mehr Naturparks, sondern mehr Wohlstand und bessere Schulen, auch wenn man daran meistens nicht in erster Linie denke.
These things are not the first answers you maybe think of, but I think that indeed the economic condition and the educational level are very important in order to better understand how important protection and conservation is.
Die Lebensbedingungen der Menschen sind enorm wichtig für das Überleben der Tiere. Das sieht auch Carlos Dreves so, Direktor für globalen Artenschutz bei der Naturschutzorganisation WWF. Ein armer Bauer, dessen Felder regelmäßig von Elefanten zerstört werden, lasse sich kaum für den Schutz der Tiere begeistern. Doch die Armutsbekämpfung tauge höchstens als langfristige Strategie. Carlos Dreves:
Wenn wir nur die langfristige Strategie befolgen, verlieren wir alle Elefanten Zentralafrikas.
Denn in den zentralafrikanischen Wäldern seien die Elefanten zurzeit enorm bedroht durch Wilderer,
die zum Teil automatische Waffen, auch Hubschrauber einsetzen für den Abschuss von Elefanten in der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel. Und die Regierungen sind einfach nicht in der Lage, dem Widerstand zu leisten.
Im Kampf gegen die Wilderer, die das Elfenbein illegal nach Asien, vor allem China, verkaufen, braucht es in erster Linie Soforthilfe für die überforderten Parkbehörden. Dass eine starke Regierung, die sich den Naturschutz auf die Fahnen schreibt, das Überleben der Elefanten sichern kann, zeigt sich im südlichen Afrika. In Botswana und Südafrika haben sich die Elefantenpopulationen deutlich erholt. Und es ist kaum ein Zufall, dass es auch den Menschen in diesen Ländern um einiges besser geht als in Zentralafrika.
Das war ein Beitrag von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.